Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nach einer Woche närrischer Pause und einer Durchschnaufpause für Professor Dr. Karl-Rudolf Korte ist es natürlich heute wieder höchste Zeit für einen neuen VOM-Podcast Korte und Rink. Deswegen bin ich froh, Herr Korte, dass Sie sich von der TV-Sitzung und den närrischen Tagen erholt haben und es heute wieder zu uns in den Podcast geschafft haben. Hallo.
Ja, hallo. Das war eine Verschnaufpause, aber nicht für die Politik, nur für Journalisten ganz offenbar.
Und für Politikwissenschaftler?
Ja, schon, aber meine, die Dinge gingen ja weiter, wenn wir überlegen, allein im Umfeld fast nach Valentinstag diese große Dokumentation Emotionen in Wahlkämpfe zu bringen, wie das in Baden-Württemberg ja erfolgt ist, das ist schon ein Zeichen. Also wo geht man hin und heiratet, wann heiratet man? Das war ja voller Symbolik, dass Cem Özdemir, ich glaube abends um 12 oder kurz nach 12 da beim Oberbürgermeister in Tübingen geheiratet hat, war schon ein Zeichen. Eine emotionale Politisierung, ne? Also ein bisschen die moralische Infrastruktur unserer Gesellschaft, das sind ja Gefühle, Emotionen und daran richten sich auch Wahlkämpfe aus. Sie sind ja nicht nur rational, also Journalisten wollen ja nur rational sein, ne?
Nein, wir sind auch durch und durch emotional deswegen und kritisch. Deswegen wäre jetzt meine Rückfrage gewesen bei dem Hochzeitsdatum und der Inszenierung von Özdemir. Ist das dann aus Ihrer Sicht noch glaubhaft und verfängt es bei den Wählern oder ist das zu sehr mit dem Timing gespielt? Ich erinnere damals an Christian Lindner, der, ich glaube, just wenige Tage nach dem Ampel-Aus in der Bild-Zeitung publik machte, dass seine Frau schwanger ist.
Ja, so Romantik-Turns sind das ja, die beim Wahlkampf auch nochmal eine Veränderung herbeiführen können. Das war jetzt total authentisch, so hat es gewirkt. Mehr bürgerliche Mittigkeit kann man gar nicht dokumentieren durch so einen Akt. Auch nicht nur Mittigkeit, sondern auch typische Beheimatung dann im Ländle. Nein, das war einfach stimmig. Ist ja nicht irgendwie aufgesetzt, nicht künstlich. Das passte. Und finde, wir bekommen ja Ende der Woche die ersten verlässlichen Daten wieder über beide laufenden Großwahlkämpfe. Das kann nochmal bestätigen, dass sich der Wind da in Baden-Württemberg auch gedreht hat. Das ist durchaus eine interessante Zuspitzung war über Vertrauen, über Emotionen, einen anderen Akzent zu setzen. Denn der Wahlkampf an sich ist ja super lahm dort, weil da die Mitte mit sich selbst ringt und auch keiner so richtig sich vorwagt mit starken Thesen. Also die, sag ja mal, Aldi Süd und Aldi Nord, so passt auch Grün Nord und Grün Süd. Die Grün Süd, da ist ja gar nicht mehr erkennbar, dass die irgendwie eine Transformationsagenda haben, um jetzt klima- und umweltpolitisch richtig anzugreifen, das höre ich nicht wirklich raus. Und bei der Union habe ich auch den Eindruck, dass sie zwar von einem Politikwechsel reden dort, aber nicht eigentlich ihn begründen, woher er kommen soll. Außerdem haben sie ja, ich glaube, schon über 60 Jahre auch mitregiert. Es ist immer ein bisschen schwer, wenn man in der Mitte so wenig Alternativen hat, um Mehrheiten zu finden, wie man dann sagen kann, man kommt zu einem Politikwechsel, wenn man doch eigentlich auch mitverantwortlich war und zumal auch den Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg gestellt hat als CDU.
Bei den Grünen habe ich aber das Gefühl, die stecken etwas in dem Dilemma, dass sie, wenn sie konsequent zu ihren Wahlkampfthemen stehen, nämlich Klima, Umwelt, dass das halt gerade draußen nicht das ist, was die Leute entweder hören wollen oder was gerade angesagt ist, in Anführungszeichen. Und deswegen aus meiner Sicht die grünen Wahlkämpfe aktuell, das erlebe ich auch in Rheinland-Pfalz, nicht für die breite Mehrheit ist, sondern eben für deren Zielgruppe, weil es auch einfach ganz viele gibt, die davon eben gar nicht viel mitbekommen wollen. Das könnte auch eine Lesart sein, warum sie mit manchen Themen vielleicht etwas verhalten.
Ja, andererseits in so einem konservativ-bürgerlichen Klientel, was die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dort in Baden-Württemberg ausmacht, auch in Rheinland-Pfalz, kann man natürlich auch Bündnisfähigkeit erreichen über diese Kernklientel hinaus mit wirklich konservativen Praktiken, die eine Rolle spielen. Auch der Appell an, auch ein moralischer Appell an Nachhaltigkeit, an enkelfähige Politik, an zukunftsgerichtete Politik, die weniger ambitioniert daherkommt als im Habeck'schen Stil. Das sehe ich auch so. aber doch auch an das Gewissen appelliert, abseits des Fossilen doch an alles zu denken, was danach kommt. Und so eine Form von moralischen Wahlmotiv auch begründet über das grüne Klientel hinaus ins bürgerliche Lager. Das würde ich nie unterschätzen, dass das auch eine Rolle spielt.
Thema Bündnisfähigkeit, was Sie angesprochen haben, finde ich interessant, weil die Bündnisfähigkeit bzw. die Zahl möglicher Bündnisse ja für die Parteien in der Mitte nicht größer werden. Wenn ich mir angucke, dass die FDP chronisch schwach ist und droht, aus einigen Landtagen rauszufliegen, bleibt da eigentlich in der Mitte gar nicht mehr viel, wer mit wem ein Bündnis eingehen könnte. Wäre dann auch spannend zu beobachten, wie die miteinander umgehen. Ich biege gleich auf den CDU-Parteitag und Markus Söder ein, Sie merken es vielleicht.
Ja, ja gut, aber der Parteitag war einfach auch sehr interessant, vor allem im Vergleich jetzt zu beispielsweise dem SPD-Bundesparteitag, die doch ihren einen der Vorsitzenden dann fundamental abgestraft haben. Merz merkelt geradezu, ne, an diesem Tag. Es war so dieses niederschmusende Element, 75 Minuten zwar zu reden, auch außenpolitische Dinge sehr klar einzuordnen, aber innenpolitisch ja eigentlich daran zu erinnern, dass Wahlkämpfer ja eher keine Details offenbar brauchen, um ambitioniert etwas vorzuschlagen. Und er hat da versucht, etwas einzuhegen, was in den letzten Wochen sich so herauskristallisiert hat, also dass die Union die Wählerinnen und Wähler in der Regel eher beschimpft, dass diese Lifestyle-Thematik für Teilzeit eine Rolle gespielt hat, der eine oder andere da in der Partei im Vorfeld des Parteitages Material geliefert hat, was er jetzt so eingefangen hat. Und dann Merz, die Merkel-Show, das war einfach auch interessant, dass sie sich in die Kontinuität der Partei stellt, wieder, obwohl sie gesagt hat, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, sie sagte einmal, die CDU ist eine Partei, der ich nahestehe. Hat sie ja mal gesagt, ne?
Ja. Aber im Internet kursiert ja sogar schon der Spitzname Merzel.
Ja.
Merz den großen Schritt Richtung Merkel in der Wahrnehmung oder in seiner Ansprache gemacht hat.
Ja. Das war wirklich beeindruckend, weil es zeigt, trotz der Konfliktlage, die die beiden nach wie vor natürlich haben, dass er nicht in dieses Lager der Unversöhnlichkeit nur dazugehören möchte. Und sie auch nicht. Ne? Mhm. Das ist ja das, was bei Kohl auch der Unterschied war, von dem man die Größe nachher anerkannt hat. Aber er ist ja zuletzt so unglaublich unversöhnlich aufgetreten. Und das möchte sie auch abstreifen. Das wäre wirklich sehr, sehr großer Kleinmut, könnte man geradezu sagen. Und das war gut zu beobachten. Das waren dadurch so Merkel-Festspiele. Die deutsche Queen Mom der Politik, habe ich so den Eindruck. Und auch wie so Teebeutel, merzlindernd, ne? Geradezu Teebeutel, merzlindernd, die man so eingibt.
Und es hat natürlich auch jeder auf sie geguckt im Publikum. Ja. Also ich habe Analysen gelesen, wann sie geklatscht hat, wann sie nicht geklatscht hat, was das für die Zustimmung bei einzelnen Themen.
Super interessant, weil es eben auch ein Thema betrifft von der Projektion von Macht, ohne sie eigentlich noch inne zu haben. Das das Macht spielt sich oft auch über Projektionen und Mutmaßungen ab, dass einer Macht haben könnte und sie wirkt auch dadurch. Und deswegen ist genau beobachtet worden, nicht nur was sie anhat, sondern wie sie gestikuliert. Die haben sich ja beim ökumenischen Gottesdienst morgens zuerst gesehen, da haben sie auch die Hände geschüttelt, weil da in der Halle haben sich keine Hände mehr geschüttelt. Da haben einige gemeint, die schütteln sich keine Hände, doch, die hatten vorher sich geschüttelt, aber sie gilt nach wie vor als mächtig, allein durch die Projektionsfläche, dass sie da sitzt. Und sie trifft die Thematik, die wir oft besprochen haben, die Merkel-Mitte, die aufbruchsbereite Mitte. Wer holt diese Mitte ab? Das ist ja der Wunsch. Habeck hatte sich ja um diese Mitte mal bemüht. So richtig kümmert sich keiner leidenschaftlich mit Themen, zukunftsgerichteten Themen, um diese Mitte. Weder die Sozialdemokratie noch die Union.
Aber das Thema zwischen Merz und Merkel schwelt ja schon seit ein paar Monaten. Deswegen finde ich, haben sie es jetzt abgeräumt. Ich erinnere mich an seinen Geburtstag im November, als ja auch die große Frage war, hat er jetzt Merkel eingeladen? Sie war nicht da. Was heißt das? Die haben sich früher nicht verstanden. Ist das noch eine Dauerfehde? Deswegen umso interessanter, dass sie dort jetzt so aufgetreten ist.
Ich habe ja da eine Leidensgeschichte. Ich war ja bei der ersten öffentlichen Veranstaltung. Ja, Sie können mich jetzt auch mal bemitleiden.
Ja.
Das ist ja eine ungewohnte Rolle, aber das können Sie mal. Weil ja, normal werde ich ja... Kurz
inhalten, Herr Korte, an unsere Hörerinnen und Hörer, eine Runde Mitleid vor Karl-Rudolf Korte. So,
ja.
Sind Sie wieder dran.
Es gab auf dem Gendarmenmarkt in Berlin ein allererstes öffentliches Treffen, das ist schon ein paar Jahre her, zwischen Merz und Merkel. Und zwar bei der Veranstaltung, der Festveranstaltung, der Eröffnung der neuen Bundesstiftung Bundeskanzler Helmut Kohl. Einige Bundeskanzler haben ja solche Stiftungen. Und ich bin dort ja wissenschaftlicher Leiter des wissenschaftlichen, oder ich bin Leiter des wissenschaftlichen Beirats und durfte dort eine Rede halten, die ich eben so ausgerichtet habe zum Forschungsprofil, was es noch zu erforschen gibt zu diesem Thema und was interessant wäre. Und da hat auch Merkel gesprochen und Merz natürlich auch. Und ich wurde zwischen die beiden gesetzt. Und natürlich ging es nicht um mich und nicht um eigentlich Kohl, sondern es ging nur darum, wie die beiden sich angucken oder nicht angucken. Das war schon sehr interessant.
Aber was deuten Sie dann hinter diesem Mechanismus jetzt beim Parteitag, dass Merkel gekommen ist und er in seiner Rede in Richtung Merkel gegangen ist und Merkel dort sehr luvial aufgetreten ist? Ist das, also das macht sie ja auch nicht ohne Grund. Muss ja ein Zeichen oder vielleicht auch ein Anlass aus ihrer Sicht gegeben haben.
Ja, dass sie sich zur Unionslinie auch unter Merkel, unter Merz bekennt. Also ein Kontinuitätszeichen, dieses ultrapragmatische, was ja ihre Politik ausgemacht hat, auch als Krisenlotsin, das als Farbe auch zu unterstützen und wahrscheinlich ihn auch einzuhegen in dem Versuch, Sozialstandards zu verändern, was ja in der Partei der ein oder andere vorhatte. Wobei wir wissen, dass eben der Sozialstaat die Qualität unserer Freiheit in der Demokratie sichert. Natürlich muss man den auch halten können und bezahlbar lassen. Aber dahinter steckt die Grundidee, je ungleicher ein politisches System ist, desto instabiler ist es. Also je gleicher eine Gesellschaft politisch ist, empirisch oder auch im Gefühl, desto stabiler ist auch diese Demokratie. Insofern ist das nicht irgendwie ein nice to have, sondern ein Fundament unserer Demokratie.
Waren Sie vor dem Hintergrund dann überrascht von dem doch sehr positiven und deutlichen Wahlergebnis? Weil im Vorfeld gab es Krummeln in der Fraktion, es gab das Krummeln in der Jungen Union, die ja durchaus auch ein paar Delegierte gestellt haben. Dann hieß es immer wieder, nicht nur die Leute mögen Merz nicht, sondern eigentlich seine eigene Partei mag ihn auch nicht so richtig. Und dann hat er ja aber wirklich ein beachtliches Ergebnis bekommen. Auch im Unterschied, Sie haben es schon angesprochen, zum Beispiel zu Lars Klingbeil auf dem SPD-Parteitag.
Ja, hätte ich nicht mit gerechnet, dass es dann doch über 90% ist. Die Partei ist professionell unterwegs als in dieser Delegiertenschaft auf dem Bundesparteitag. Sie ist immer viel staatstragender unterwegs, als das auf SPD-Parteitagen die SPD-Funktionäre sind. Das habe ich ja schon oft beobachtet, auch hier beschrieben, dass die kritische Distanz der SPD-Delegierten zu denen, die auf der Bühne sind, einfach, das spürt man, wenn man in den Raum reinkommt. Und das ist bei der Union nicht der Fall. Und insofern ist das dann im Umkehrschluss eher so ein Kanzlerwahlverein. Aber das gilt eben nicht für die Fraktion. Ne? Denn da ist nach wie vor die Unberechenbarkeit, auch die Zufallsmehrheit offenbar angesagt. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen kommen werden. Denn es war ja nicht nur eine Lernfrage, sondern die Führenden haben keine Gefolgschaft, ganz offenbar. Oder sie rebelliert, sie neigt zur Rebellion. Das war jetzt auf dem Parteitag nicht der Fall. Ob sich die Fraktion dem anschließt, das kann ich schwer beurteilen.
Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen mit Angela Merkel. Und zwar finde ich interessant und auch ein Stück weit faszinierend, dass sie die von Ihnen beschriebene Wirkung auf diese Partei hat und dass ja auch die Grundlage dessen ist, so lange Kanzlerin zu sein und ja auch in der Nation beliebt zu sein. Es wurde jetzt aber nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft nicht nur innerhalb der Union, sondern generell immer kritischer auf diese Regierungsjahre unter ihr geguckt, weil sie in vielen Stellen Stillstand mitgebracht haben, Investitionsstau, Bundeswehr runtergewirtschaftet, andere Themen. Mhm. Das wird ja aber irgendwie getrennt. Also das geht ja nicht mit ihr nach Hause, mit ihr als Person. Sie ist ja trotzdem beliebt, obwohl im Nachhinein auch in der Union ihre Regierungsjahre sehr kritisch gesehen werden.
Ja, du Merkel Kult. Und je länger sie aus dem Amt scheidet, desto mehr wird das kultiger. Ich meine, das Buch war ja auch keine kritische Werkausgabe zu ihren Entscheidungen, sondern es ist natürlich ihre Sicht, wie sie unter welchen Bedingungen entschieden hat, was sie an Informationsressourcen hatte, um zu entscheiden. Aber sie ist im Blick auf ihre eigene Entscheidungslage ja mehr als klar geradezu, weil sie würde bei jeder Entscheidung immer noch sagen, sie wird sie genauso fällen. Also sie ist in keinem Punkt, keinem Millimeter, bei keinem Podium, bei keiner Diskussion davon abgewichen, irgendwie selbstkritisch zu sein. Das ist ungewöhnlich macht sie auch jetzt nicht wirklich in allen Punkten glaubhaft, denn niemand kann doch sagen, dass er eine Entscheidung auch aus heutiger Sicht anders getroffen hätte oder dass man sagt, man bereut diese Entscheidung. Das findet man bei ihr nicht. Aber es schadet ihrem Image offenbar nichts, weil es so eine Sehnsucht befriedigt nach einer Mutter offenbar, ne? Queen Mom, die als Krisenlotsin uns geführt hat, und man vergisst dann, dass wir eben die guten Jahre, die in der Zeit waren, ökonomischen guten Jahre, nicht genutzt haben, um Brücken zu sanieren, resilient, wehrhaft zu werden gegenüber allem. Das wird dann ausgeblendet. Das ist und bleibt Thema. Damit wird sie auf jedem Podium auch konfrontiert, aber sie windet sich da geradezu raus. Das ist sehr interessant zu beobachten. Aber hier wird praktisch das Problem des Parteitags ist ja, dass vor den Wahlen man vielleicht versucht, das eine oder andere in dieser Demobilisierungslage zu halten, keine Widerstände zu wecken. Andererseits erwarten wir ja, und wir können das ja herausarbeiten, eine Win-Win-Situation für einen Zeitkorridor einer Reformkanzlerschaft, bei der auch Klingbeil und Baas vermutlich mitmachen würden. So, welches Zeichen ist es jetzt für die Sozialdemokratie, wenn sie vorhaben, Sozialstaatsreformen mit durchzuführen, wenn jetzt so ambitionslos aus Stuttgart das Signal kommt? Also sie müssen sich auch nicht bewegen, aber wer sich nicht bewegt, das wissen wir, wird die Mitte am Ende verlieren. Sie wird noch schmaler, weil der Zeitkorridor, dass wir wünschen, dass sich etwas ändert, der ist da.
Vor dem Hintergrund war ich tatsächlich auch von seiner Rede ein Stück weit überrascht. Man kann sagen, das, was er Richtung SPD vielleicht nicht sagen wollte oder konnte, hat er dann danach Markus Söder gesagt, so wie man ihn dafür kennt. Aber dieses Merzel hat natürlich schon den Kern auch, was Sie angesprochen haben, dass er ja jetzt von seinem strammen, konservativen oder vielleicht auch leicht in die rechte Richtung gerückten Kurs abgewichen ist und ist ja jetzt auch moderat in der Mitte unterwegs. Das ist ja ein anderer Friedrich Merz als der Kanzler werden wollte und Kanzler geworden ist und dort anders aufgetreten ist.
Aber also wir kennen ihn als Versprechensbrecher. So hat er uns ja nach der Wahl überrascht, dass er fundamentale Dinge, die er niemals machen wollte und die Habeck beispielsweise vorhatte, ja dann am Ende eingelöst hat. Also Sondervermögen zum Beispiel. Jetzt hat er auf dem Parteitag das ja auch nochmal versucht zu begründen, dass er zu ambitionierte Vorhaben hatte und angesichts der Komplexität hätte sagen müssen, dass es vielleicht länger dauert. Das hat er ja eingeräumt, aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil wäre ja, was er noch vorhat, und das hat er völlig im Unklaren gelassen. Da ist allein aus dem Redemove nicht ableitbar, ob sich wirklich in den nächsten Wochen wirklich was tut.
Ich glaube, weil er vorsichtig geworden ist, weil er ja seine eigene Fraktion auch nicht mehr entweder geschlossen hinter sich weiß oder mit ihr zumindest rechnen kann.
Ja, und weil er einfach auch affektgetrieben bislang oft war bei Reden. Ne? Mhm. Ganz scharfkantige Ankündigungen, die aber am Ende nichts wirklich folgten. Und dann wird er natürlich ertappt, dass am Ende zugeben zu müssen, dass das nicht funktioniert. Aber ich finde es nach wie vor beeindruckend, die Unterschiedlichkeit, ob das jetzt Außenkanzlertum, ob man da den Begriff richtig setzt, aber weiß ich nicht, aber da sind zwei Welten, die nach wie vor erkennbar sind. Aber dann müsste er, wenn er innenpolitisch so ultrapragmatisch daherkommt und auch ambitionslos vielleicht einen haben, der das für ihn dann übernimmt.
Wer könnte das sein?
Tja, schwer zu erkennen. Also bei der geforderten Migrationswende ist es sicherlich Dobrindt. Auch mit der interessanten Wendung jetzt, dass das, was die Migrationsforschung seit gefühlt Jahrhunderten sagt, dass natürlich über Integration, über Arbeit natürlich primär erfolgt, dass jetzt auch diejenigen, die im Asylverfahren sind, auch schon arbeiten dürfen. Das ist doch eine große Erleichterung, ohne dass damit zugesichert wird, dass das Asylverfahren sich in irgendeiner Weise deshalb positiv verändert im Sinne der Asylbeantragung. Aber das ist auch eine Form von Wende, die er jetzt eingebracht hat und die er auch mit der Sozialdemokratie vereinbart hat.
Das ist ja, würde ich sagen, gut, es gibt ja jetzt leichte Wirtschaftsdaten, die sagen, es läuft langsam wieder ein bisschen an. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass manche Maßnahmen ja auch erst wirken und greifen müssen, gerade was Investitionen von Unternehmen angeht. Aber natürlich war bisher in der Wahrnehmung das Thema Migration das, finde ich, wo am ehesten die Union in der neuen Koalition, also wo man Ergebnisse in Anführungszeichen gesehen hat. Ergebnisse ist jetzt ein hartes Wort bei diesem Thema, aber wo man eine Wirkung oder einen Effekt erkannt hat. Ja. Bei anderen Sachen ja noch nicht.
Ja, und selbst der nach außen doch strebsamste, den die Union hat, den Generalsekretär, der ja immer forsch gefordert hat, dass sich sofort alles umsetzen lassen sollte, hat auch 90% bekommen als Generalsekretär, obwohl er eben permanent auch in der Defensive ist, auch gegenüber seinem Kanzler, dass er nicht die Dinge forsch umsetzt. Ganz im Gegenteil.
Das und obwohl er ja eigentlich der Wirtschaftsminister war und dann gesagt hat, nee, ich bleib Generalsekretär.
Ja, oft arbeitet man sich ja dann an Stellvertretern ab oder an den Generalsekretären. Ne? Das fand ich jetzt auch interessant in der Besetzung. Frau Prien kriegt ja traditionell immer die schlechtesten Ergebnisse, diesmal auch. Mhm. Ein bisschen bessere als sonst, aber das ist auch, ja, weil die Namen immer wieder genannt werden oder der Name mitgenannt wird für den Vorschlag für die Bundespräsidentenwahl, die jetzt schon offenbar Ende Januar taucht der Termin immer wieder auf, Samstag, der 30. Januar sein könnte.
Genau, weil ich glaube, so wie ich es gelesen habe, nach dem Ausschlussverfahren, sie wollen es nicht an dem Wochenende der Sicherheitskonferenz haben, was ich jetzt nachvollziehen kann. Danach ist dann auch schon wieder, glaube ich, Fastnacht und Karneval und sie müssen es ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt, muss der Nachfolger oder in dem Fall die Nachfolgerin ja gewählt sein. Deswegen.
Aber es war doch sonst immer sonntags, deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass es samstags ist. Ne? Aber mag irgendwelche logistischen Hintergründe haben. Das kann man natürlich auch an einem Samstag machen. Aber Frau von der Leyen kam jetzt auch wieder dazu, weil Frau Lagarde vorher aufhört und so, da werden immer bestimmte Namen dann frei oder kursieren nochmal zusätzlich. Dann eben außerhalb Juli C., die genannt wird, also außerhalb der Politik. Natürlich Chefredakteurinnen können auch immer wieder genannt, könnte man auch wieder nennen. Ne? Also beide haben ja dann falsche Geschlecht. Wir scheiden schon mal aus.
Das Thema hatten wir schon mal, dass Sie für mich eigentlich Sie sind quasi der personifizierte Bundespräsident für mich, aber es ist jetzt leider blödes Timing, Herr Korte.
Ja, falscher Zeitpunkt.
Mhm. Wer sich auch immer hält, ist natürlich Ilse Aigner, die aber, und diese Erzählung hält sich auch, von Markus Söder insofern blockiert wird, weil er sich das CSU-Tor nach Berlin offensichtlich nicht zumachen möchte, weil in Berlin nur ein Platz für die CSU an prominenter Stelle ist.
Ja, aber im Vergleich zu den anderen Jahren kann man schon sagen, die Intensität, dass es wirklich ernsthafter um Frauen geht, das ist schon ein Unterschied zu vorhergehenden Wahlgängen und Wahlüberlegungen. Auch Wahlkämpfe gab es ja auch. Die Leute, die sich bekannt gemacht haben erst, wie das bei Köhler der Fall war, oder Herzog hat auch Wahlkampagnen geradezu gestartet, um da auf sich aufmerksam zu machen, um seinen Vorschlag zu rechtfertigen. Und immer wieder waren Frauen im Gespräch, aber immer nur dann, wenn klar war, dass sie nie eine Mehrheit haben werden. Und diese Form der Verlogenheit auch der Politik, das ist diesmal nicht. Also es könnte wirklich diesmal funktionieren.
Mhm. Köhler wird auch immer wieder genannt.
Aber die Benennung ist, soll dann nach der letzten Landtagswahl in diesem Jahr erfolgen, weil dann erst natürlich die konkrete Zusammensetzung der Bundesversammlung klar ist. Aber das die Union mit der SPD zusammen eine Mehrheit haben wird, die ausreichen könnte, um eine absolute Mehrheit hinzubekommen, davon kann man ausgehen, aber alle anderen Dinge müsste man dann überlegen im dritten Wahlgang mit einer relativen Mehrheit. Ne?
Eine Frage habe ich noch zum Parteitag. Im Sport, in der Bundesliga ist es häufig so, wenn ein Trainer einen Spieler ausdrücklich lobt, dann ist es, um ihn zu stützen, weil er vielleicht ein bisschen schwächelt. Friedrich Merz hat in seiner Rede sehr positiv über die Wirtschaftsministerin Reiche gesprochen, die dort ein Ministerium auf links gedreht hätte, was sie ja von Robert Habeck übernommen hat. Das hat ja zum einen nochmal die Breitseite Richtung Robert Habeck und den Grünen. Würden Sie das so deuten, dass das ein ernst gemeintes Lob war, weil es ja auch viel Kritik an ihr als Wirtschaftsministerin gibt? Oder ist es dieser Schachzug, sie zu stützen und prominent positiv zu konnotieren, weil er eben weiß, dass es Kritik auch an ihr gibt?
Ja, weil das die Wirtschaftswende, auf die wir warten, ja am Ende auch zu personifizieren ist und das am idealsten, wenn man das selbst nicht vorlegt, über dieses Ressort. Ne? So würde ich das einordnen, dass er das nochmal in Erinnerung gerufen hat. Sie kriegt in allem bisher schlechte Noten. Sowohl intern in der Führungskonstellation des Hauses, was man darüber liest und hört, und auch mit dem, was sie bisher politisch umgesetzt hat. Das ist natürlich ein von den Möglichkeiten her bescheidenes Ministerium, was auch nicht viel erreichen kann. Habeck hat einen anderen Ansatz gehabt. Er war auch Vizekanzler, hat insofern das Vizekanzleramt dort auch integriert und hatte sein Politikverständnis sehr komplexen Ansatz, der alles größer macht, einordnet. Und deswegen auch eine Allzuständigkeit für alle Politikbereiche. Andererseits, dass die Dinge, die er vom Sondervermögen bis zu anderen Dingen vorgeschlagen hatte, ist am Ende ja auch Realität geworden. Ne? Ja, es ist so eine Linie, die er zeichnet, dass er noch nicht ganz alles aufgibt, wirtschaftspolitisch auch noch was zu machen.
Kann er ja auch nicht, weil das ist ja eines seiner Wahlversprechen zentral gewesen. Aber natürlich ist dieser Zuschnitt dieses Wirtschaftsministeriums insofern beschnitten und spannend, weil der von Ihnen und von mir eben erwähnte Linnemann aus diesem Grund ja zum Beispiel gesagt hat, ich bleib lieber Generalsekretär, weil das Ministerium ist mir nicht so mächtig, wie ich es gerne hätte als designierter Wirtschaftsminister. Und das, was ich dort verändern kann, reicht eben nicht aus. Und deswegen bleibe ich lieber in meinem alten Job.
Aber die Machtarchitektur im Sinne eines Kraftzentrums ist jetzt erstmal gestärkt worden durch diesen Parteitag für den Bundeskanzler als Parteivorsitzenden. Das kann man schon erkennen. Er geht jetzt nicht irgendwie angeschlagen ins Kanzleramt zurück oder in das Kabinett. Das war ja bei Klingbeil interessant zu beobachten. Und vieles, was Merz sagte, klang auch so, als hätte er es mit Klingbeil und zumindest mit Klingbeil auch abgestimmt, sodass sie jetzt mit einem gestärkten, souveränen, auch innenpolitisch souverän gestärkten Kanzler weiterarbeiten können. Das ist erstmal für die Vorstellung, ein Kraftzentrum im Kanzleramt zu haben, nicht schlecht, weil wir bisher das gar nicht erkennen konnten.
Das waren doch wieder interessante Einblicke, Herr Korte, heute.
Ja, das...
Danke, dass Sie sich Mühe gegeben haben.
Ja, das lag an Ihren originellen Fragestellungen.
Das wird nächste Woche nur viel besser, Herr Korte, weil jetzt kommt nämlich die Einleitung zu einem ganz besonderen Format, was wir bei uns zurechtgelegt haben. Also erstmal müssen Sie sich montags warm anziehen, weil es nämlich noch nach Berlin geht und Sie dort abends zu später Stunde Ihr neues Buch oder Ihr überarbeitetes Buch vorstellen. Und darum geht es natürlich zum Teil auch unserer Demokratietour, denn am 3. und 4. März steigen Karl-Rudolf Korte, unser Team und ich in einen Bus mit Magnettafeln bestückt, wo Korte und Rink außen draufsteht. Wir werden verschiedene Orte in Rheinhessen anfahren. Zu dem ersten vor dem Staatstheater in Mainz morgens drücken wir der Deutschen Bahn, Herr Korte.
Ja.
Die Daumen, dass sie per Nachtzug quasi, ist das ein Nachtzug, wenn der um 4.30 Uhr losfährt, 4.28 Uhr?
Nö, das ist schon früher morgen,
dass der rechtzeitig ankommt. Dann steigen wir in Mainz aus von dem Staatstheater, fahren danach an das Nordpfalz-Gymnasium nach Kirch am Bolanden, fahren danach auf den Lerchenberg, sprechen dort mit dem Lerchenberger Ortsvorsteher Alper Kömür von der SPD. Der ist in einem Brennpunkt-Stadtteil Ortsvorsteher und es wird darum gehen, wie er so Einflussmöglichkeiten vor Ort sieht, ob die Politik, die auf Bundesebene entschieden wird und umgesetzt wird, überhaupt diejenige ist, die vor Ort die Leute interessiert, ob sie sich wahrgenommen fühlen. Dann feiern wir Bergfest, Herr Kort, um 19 Uhr hier in der VRM, Live-Podcast mit uns beiden.
Auf dem Berg.
Wer sich noch nicht angemeldet hat hier in der VRM, am 3. März um 19 Uhr gerne per Mail an chefredaktion@vrm.de. Ich glaube, ein paar wenige Plätze haben wir noch. Ansonsten ist es schon relativ gut gefüllt. Und dann geht es am nächsten Tag weiter. Nach einer kurzen Nacht in Mainz, Herr Korte. Dann steigen wir wieder in den Bus, fahren nach Aich zu VG-Bürgermeister Maximilian Abstein. Der war langjähriger CDU-Politiker, hat sich dann von der CDU abgewendet und ist als Parteiloser im Amt geblieben und hat in Aich, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, natürlich auch ein hartes Brett vor sich. Dann fahren wir weiter nach Niederolm, ans Gymnasium Niederolm, reden dort mit dem Sozialkunde-Leistungskurs über das Thema Demokratie. Und dann enden wir in Nierstein bei Vertreterinnen von Stricken gegen Rechts, die sich in Nierstein vor Ort einsetzen für Demokratie und vor allen Dingen gegen rechte Ableger und ein AfD-Bürgerbüro. Die haben sich dort auf die Straße gesetzt und einfach gestrickt und sind dort quasi auch ein Ort der Demokratie geworden. Darauf soll es ja gehen auf unserer Tour, dass wir verschiedene Orte der Demokratie bereisen und dort mit den Menschen über Demokratie und Politik sprechen. Ich glaube, es wird cool, Herr Korte. Vielleicht auch ein bisschen wild, aber vor allen Dingen cool.
Gibt's dazu auch im Internet die Anhaltspunkte, wo man wen dann wie sehen kann?
Ist das? Ja, wir haben eine coole Karte gebastelt.
Die Karte, die genau da für
die. Weil Sie kennen die interaktiven Karte noch nicht, Herr Korte.
Doch, ich habe sie ja selbst schon weitergeleitet, aber ich wollte einfach nochmal für die Hörerinnen und Hörer das klar machen, dass man sehen kann, wo was. Und ich hoffe darauf, dass der Bus auch so ein bisschen Catering hat, oder?
Wir fahren ja an Ditsch, also Brezelständen vorbei und so.
Ah, okay, dass da auch das bisschen mitbedacht wird, dass wenn wir da gute Laune haben wollen, dass man natürlich auch ein bisschen an das Kulinarische denken sollte.
Nein, für ihr leibliches Wohl und vor allen Dingen das leibliche Wohl unseres Teams, was dabei ist, natürlich wird gesorgt sein.
Sehr gut. Und das Wetter wird bestimmt gut. Es ist warm. Wir müssen nichts für kalt uns nicht mehr wappnen. Es ist so eine kleine Frühlingstour, ne? Ist gut.
Ich freue mich drauf, Herr Korte.
Ja, ich auch.
Und weil wir nämlich dann am Dienstag und am Mittwoch nächster Woche unsere Hörerinnen und Hörer mit einem kleinen Podcast nach dem anderen befeuern werden, weil unser lieber Mike Dornhöfer von jeder Station eine kleine Podcast-Folge macht, gibt's uns am nächsten Montag nicht zu hören. Dann machen wir auch nochmal eine kleine Verschnaufpause, holen tief Luft, sammeln uns und starten dann am Dienstag auf unsere Demokratietour. Das heißt, Sie werden uns auf unseren Social-Media-Kanälen sehen und spätestens dann auch hören, wenn die ersten Podcast-Folgen rum sind, und ich freue mich auf zwei unterhaltsame Tage mit Ihnen, Herr Korte.
Ja, ich auch. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das aushalte, aber ja, man kann Europax mitnehmen, ne, dass man auch mal abschalten kann, oder ich kann Kopfhörer mitnehmen, dass ich nicht immer nur sie im Ohr habe. Aber vielleicht zeigen sie sich ja auch mal von einer gutmütigen Art, oder sie machen Merkel praktisch, ne?
Ich mache ein bisschen Merkel und für Sie ist für den typischen wann ist Mittagsschlaf immer, Herr Korte? Das ist auch eingeplant.
Ja, gut.
Vielen Dank, Herr Korte. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was zu tun.
Ja, bin gut unterwegs.
Ja, komm rum.
Schön. Morgen zum Beispiel in Düsseldorf. Also jeden Tag irgendwo. Nee, am Freitag bin ich nicht woanders.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche, Herr Korte. Wir sehen uns tatsächlich nächste Woche Dienstag. Bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit in dieser Folge. Am nächsten Montag gibt es den klassischen Podcast nicht, dafür aber am Dienstag und am Mittwoch in Hülle und Fülle podcasten wir aus allen Rohren. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.